Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, von Vers 14 an. Es geht heute speziell um Vers 16a. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer anstelle aller gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum anstatt aller gestorben, damit die da leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der an ihrer Stelle für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Das von nun an, so haben wir zuletzt gesagt, läutet ein neues Zeitalter ein, das Zeitalter der Gnade. Unter dieser Gnade, unter der Herrschaft der Gnade, sind wir mit Christus gestorben, wir sind mit ihm auferstanden aufgrund der Stellvertretung, ja sogar mit ihm erhöht, wie es heißt in Epheser Kapitel 2, Vers 6, also schon im Glauben verherrlicht, wie Paulus auch in Römer 8, 30 schreibt, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht, die hat er auch verherrlicht. Wir sind schon verherrlicht, als wären wir schon am Ziel ewiger Herrlichkeit. Das ist also die wunderbare Stellung, die Gott uns in Christus aus Gnaden geschenkt hat. Von daher drängt uns die Liebe Christi dazu, nicht mehr uns selbst zu leben, wie es hier heißt, sondern unserem Herrn zu dienen und zum Wohl anderer da zu sein. Als solchen, die sich von Gott von Ewigkeit her geliebt wissen, ist die Liebe Christi nun der entscheidende Faktor in unserem Verhalten und Dienst. Der Dienst für Gott geschieht aus der engen Gemeinschaft der Liebe mit unserem himmlischen Vater und seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, wie Johannes bezeugt, 1. Johannes Kapitel 1, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. In der Begegnung mit Gott, die sich im Lesen und Hören seines Wortes und im Gebet durch den Heiligen Geist vollzieht, haben wir im Glauben Anteil an allen Segnungen, mit denen Gott uns so reich in Christus Jesus beschenkt hat, wie es im Epheserbrief steht, Kapitel 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen himmlischen Gütern in Christus. Reichtum der Gnade Gottes in Christus Jesus. Jeder Segen ist uns in ihm geschenkt worden. Auch das gehört zur Stellung, die wir haben vor Gott in Christus Jesus. Vorrang vor jeglichem Dienst für Gott hat die Gemeinschaft mit Gott. Welch eine Sehnsucht hat unser himmlischer Vater danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Wir gehen ja in der Regel in unserem Glaubensleben oft von uns selbst aus. Und das ist nicht richtig. Wir sollten immer wieder von Gott her ausgehen. Eine Bibelstelle, die mir in früheren Zeiten und auch bis in unsere Tage hinein so wichtig war, lesen wir in Psalm 25, nach dir her verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Aber das ist nicht das Erste, was uns bewegen sollte, dass wir Verlangen haben nach Gott, sondern dass er Verlangen hat nach uns. Er sehnt sich danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Das demütigt uns auf der einen Seite zutiefst und auf der anderen Seite ist es uns eine große, große Freude und bringt uns zur Anbetung und zu großer Dankbarkeit unserem himmlischen Vater gegenüber, dass er sich danach sehnt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern: Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Das war das letzte Abendmahl, das der Herr Jesus Christus vor seinem Gang nach Golgatha mit seinen Jüngern hielt. Und er sehnte sich danach, mit ihnen diese Gemeinschaft zu haben. Und das darf auch unser inniges Verlangen sein, Gemeinschaft mit Gott zu haben in Christus Jesus, aufgrund des für uns vergossenen Blutes zur Vergebung unserer Sünden. Ein solches Verlangen danach, die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes nach Jerusalem zu bringen. Und das war der Grund, warum er in der Bibel bezeichnet wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er sehnte sich nach der Gemeinschaft mit Gott, weil er wusste, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit mir. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Hier geht es in erster Linie um die Gemeinschaft, die wir haben mit unserem himmlischen Vater und seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Da sind wir Männer und Frauen und Kinder nach dem Herzen Gottes in Christus Jesus. Hier in der Stiftshütte wollte Gott dem Menschen begegnen, mit Gott in Ordnung zu sein und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das hatte für David absolute Priorität. Also es ging ihm nicht in erster Linie darum, Gott zu dienen, sondern in erster Linie ging es ihm um Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel zu haben und zu pflegen. Dann erst ging es ihm um den Dienst für Gott. Das war die Grundeinstellung Davids, die sich auch zeigte, als er Salomo mit dem Bau des Tempels beauftragt hatte. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Auch der Wiederaufbau des Tempels nach der babylonischen Gefangenschaft konnte das Herz Gottes nur erfreuen, wenn das Verhältnis zu Gott selbst in Ordnung war. Bekehrt euch zu mir, so heißt es im Propheten Sacharja am Anfang, als die Israeliten schon dabei waren, den Tempel wieder neu zu errichten, zu bauen. Bekehrt euch zu mir, das war das Entscheidende. Nicht zur Arbeit für mich, sondern zu mir selbst. Und das ist uns in der vergangenen Bibelstunde so wichtig geworden, dass es Gott in erster Linie um unser Verhältnis zu ihm zu tun ist. Dann erst um unseren Dienst für ihn. Nur aus der Begegnung mit Gott, der innigen Beziehung zu ihm, geschehen dann auch die ersten Werke, von denen die Rede ist im Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Wir haben hin und wieder darauf hingewiesen. Da ist von Werken die Rede, die in der Gemeinde zu Ephesus geschehen sind. Und der Herr lobt sie auch wegen dieser Werke. Es war nicht verkehrt, diese Werke zu tun, die hier erwähnt werden. Aber offensichtlich waren es nicht die ersten Werke, von denen dann die Rede ist. Es waren dieselben Werke, aber sie waren nicht die ersten Werke, die geschahen, von denen hier die Rede ist. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässest, diese Liebesbeziehung zum Herrn, die Gemeinschaft mit ihm, das Leben aus seiner Gnade, aus seiner Liebe heraus. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße, beug dich darunter, bekenn das als Schuld, als Sünde und tue die ersten Werke. Dann kommen die ersten Werke. Dieselben Werke, die vorher genannt sind, sind dann die ersten Werke, wenn sie geschehen aus der lebendigen Gemeinschaft, aus der lebendigen Liebesgemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und dem himmlischen Vater. Das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen für uns ganz persönlich. Wenn man schon mal hört, das ist eine lebendige Gemeinde, dann macht man das in der Regel daran fest, dass da viel geschieht. Unter Leben versteht man Aktivität. Da ist was los. Nun, ich will das nicht unbedingt so negativ darstellen. Es ist ja schön, wenn man sich in der Gemeinde betätigt, wenn man etwas tut für Gott, wenn man missionarisch tätig ist oder auch innerhalb der Gemeinde irgendwelche Tätigkeiten hat. Aber das Erste, um eine lebendige Gemeinde zu sein, ist die Gemeinschaft mit dem Herrn selbst. Das ist das Entscheidende. Und wenn die Werke und das Tun nicht hier ihren Ursprung haben in dieser Gemeinschaft, dann sind es eben nicht die ersten Werke. Kein Wunder, dass manche Gemeinden, in denen man wirklich auch es ernst meinte, dem Herrn zu dienen, inzwischen nicht mehr existieren. Ja? Dem Herrn geht es darum, dass du mit ihm verbunden bist, immer wieder eine Begegnung hast mit ihm selbst, im Wort und im Gebet. Aufgrund des vollbrachten Erlösungswerkes Christi, bestimmt von seiner Liebe, haben wir ein ganz neues Sinnen und Trachten und eine neue Beziehung zu den Dingen und den Menschen in dieser Welt und beurteilen sie nicht mehr nach irdisch-menschlichen Maßstäben. Das ist genau das, was Paulus hier meint im 2. Korintherbrief, wenn er sagt, darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Das Wort Fleisch hat in der Bibel unterschiedliche Bedeutungen. Es bezeichnet beispielsweise unseren Leib. Das ist hier nicht gemeint, sondern hier geht es um das Denken des Menschen, um sein Sinnen und Trachten, unabhängig von Gott. Das nennt Paulus hier nach dem Fleisch. Wir kennen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wir beurteilen niemanden mehr nach rein menschlichen Kriterien, Maßstäben. Paulus macht diese Aussage auf dem Hintergrund der notvollen Auseinandersetzung mit den Gläubigen in Korinth. Das ist immer wieder auch der Hintergrund, gerade auch hier im 2. Korintherbrief, aber auch im 1. Korintherbrief. Während sie dem Apostel Paulus eine fleischliche Verkündigung und ein fleischliches Verhalten und einen fleischlichen Dienst nachsagten, waren manche von ihnen selbst von fleischlichem Denken und Verhalten bestimmt. Und das wird besonders deutlich im 1. Korintherbrief, der uns darüber Aufschluss gibt. In der Hauptsache handelt es sich hierbei um ein falsches Verständnis von Weisheit und Kraft. Wenn Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, 4, von überredenden Worten menschlicher Weisheit spricht, dann greift Paulus damit einen Ausdruck auf, der für manche unter den Gläubigen in Korinth von großer Bedeutung war. Worte der Weisheit, das war für sie wichtig, Weisheit, der Begriff Weisheit und Worte der Weisheit. Es ging ihnen dabei sowohl um den Inhalt der Verkündigung als auch um die Form der Verkündigung. Das war ihnen wichtig. Beeindruckt von griechischer Philosophie mit ihrer rein menschlichen Logik und der Geschicklichkeit der Redner, in deren Kraft sie ihre Zuhörer überredeten, hatten sie das Verständnis wahrer göttlicher Weisheit aus den Augen verloren. Das interessierte sie, ja? Inhalt und Art nach griechischem Verständnis von Weisheit. Dafür waren sie inzwischen sehr offen geworden. Was wirklich Weisheit ist und was Paulus dann hier in wunderbarer Weise im 1. Korintherbrief in den ersten zwei Kapiteln entfaltet, das hatten sie inzwischen offensichtlich aus den Augen verloren. Es ist die Weisheit, die alle menschliche Weisheit und Kraft zunichte macht. Sie war den Juden in ihrer Zeichen- und Wundersucht ein Ärgernis, diese göttliche Weisheit, und den Griechen in ihrer Weisheit eine Torheit. Es ist die Weisheit, die sich offenbart im Wort vom Kreuz. Ich lese einmal 1. Korinther Kapitel 1 von Vers 18 an. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es ist die Weisheit, in der der Mensch in seiner totalen Sündhaftigkeit im Tode Christi gerichtet ist und in seiner Auferstehung zu einem gänzlich neuen Leben erweckt worden ist. Diese Weisheit, das Wort vom gekreuzigten Messias, verkündigte der Apostel Paulus im Zentrum. Er hatte natürlich in den Gemeinden vieles andere auch zu sagen, ja, aber das war immer wieder das Zentrum seiner Verkündigung. Von daher hat er auch die anderen Wahrheiten der Heiligen Schrift bewegt und auch verkündigt. Dieses Wort vom Kreuz, das zugleich, das ist wichtig, das zugleich Milch für den Anfang des Glaubens, aber auch in seinem vertieften Bedeutungsumfang feste Speise ist. Gleichzeitig, das Wort vom Kreuz ist nicht nur Milch für den Anfänger im Glauben, sondern auch feste Speise für denjenigen, der schon länger unterwegs ist mit dem Herrn Jesus. Denken wir nur an den Hebräerbrief. Ne? Wie der Verfasser des Hebräerbriefes diese wunderbare Wahrheit von unserem hohen Priester, unserem Herrn Jesus Christus entfaltet. Auf der Grundlage seines vergossenen Blutes, ne? Am Kreuz. Also, das Wort vom Kreuz, Milch und feste Speise. Wenn der Apostel Paulus ihnen das verkündigte, dann hielten sie es für bloße Milch und trachteten nach höheren Erkenntnissen und besonderen Erfahrungen. Sie waren diejenigen, die fleischlich dachten und fleischlich beurteilten. Da sie sich vom Evangelium, vom Boden der Kreuzesbotschaft, der Gerechtigkeit aus dem Glauben entfernt hatten, beurteilten sie nun auch ihre Mitmenschen innerhalb und auch außerhalb der Gemeinde nach dem Fleisch, also nach rein menschlichen Maßstäben. Von daher also bewerteten sie auch ihre Nächsten, zum Beispiel nach ihrer Herkunft, nach der Zugehörigkeit zu irgendeinem Volk, zu irgendeiner Rasse, nach ihrer Stellung in der Gesellschaft, nach ihrem Intellekt und ihren Gaben, nach ihrem Erfolg, nach Sympathie und Antipathie. Das waren die Maßstäbe für sie, nach denen sie andere Menschen beurteilten, also nach dem Fleisch. Kein Wunder, dass sich bei ihnen die bösen Früchte der Eifersucht, des Zankes und der Überheblichkeit in Spaltungen zeigten. Offensichtlich gab es, wie 2. Korinther 11, 22 deutlich macht, einige, die stolz darauf waren, Israeliten zu sein. Paulus sagt, sie sind Hebräer, ich bin auch einer. Sie sind Israeliten, ich bin auch einer. Sie sind Abrahams Kinder, ich bin auch einer. Darauf waren sie stolz, dessen rühmten sie sich. Sie rühmten sich auch ihrer Gaben, ihrer Befähigungen und sie waren reich gesegnet worden mit Gaben. Das betont Paulus am Anfang seines ersten Korintherbriefes. Und hier ermahnt er sie, 1. Korinther Kapitel 4, 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Sei nicht stolz auf die Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Du hast sie empfangen. Was rühmst du dich dann, als hättest du die nicht empfangen? als wären sie dein Verdienst, als hätten sie ihren Ursprung in dir selbst. Und dann waren sie stolz auf ihr großartiges, glückvolles Leben. Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns. Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Also kein Wunder, dass sie den Apostel Paulus verachteten, der so gar nicht ihrer Vorstellung eines siegreichen, eines glorreichen Apostels entsprach. Was sagt Paulus von sich selbst und von seinen Mitarbeitern? Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unseren Händen. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Das passte nicht zu der Vorstellung der Korinther oder einiger unter ihnen, ganz gewiss nicht. Das war nicht das Bild, das sie sich malten von einem glorreichen, siegreichen Apostel. Sie waren erfüllt von Stolz und Einbildung. Einbildung, Stolz und meinten, sie hätten anderen etwas voraus. Das nennt Paulus fleischlich. Sie meinten, Paulus sei fleischlich. Aber Paulus dreht den Spieß um und sagt, ihr seid fleischlich. Ihr habt euch entfernt vom Boden des Evangeliums, von dem Boden des gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Ihr seid fleischlich, habt andere Maßstäbe, als Gott sie hat. Euer Problem ist es, dass ihr nach dem Fleisch urteilt und eure Beziehungen auch dementsprechend praktiziert, eure Beziehungen nach dem Fleisch. Paulus war von einer anderen Art, dessen Beziehungen zu anderen Menschen von der Kreuzesbotschaft und von der Liebe Christi geprägt war. Für ihn waren alle Menschen, denen er diente, gleich wertvoll. Aus aktuellem Anlass möchte ich am Rande vermerken, dass es auf diesem Boden des Kreuzes eine wundervolle Vielfalt von Persönlichkeiten, Temperamenten, Gaben und Diensten gibt. Es geht also hier nicht dabei um eine New Age-Vielfalt auf Kosten der Wahrheit, wie sie in unseren Tagen propagiert wird, bestimmt von einem falschen, unchristlichen Toleranzdenken. Das sei am Rande erwähnt. Paulus sah die Menschen unter dem Kreuz alle ausnahmslos als Sünder, die aber durch Gottes Gnade in Christus, so wie sie waren, die Juden wie sie waren, nämlich Sünder vor Gott, die Griechen wie sie waren, nämlich Sünder vor Gott, die nichts zu bringen hatten als ein schmutziges, sündiges Herz, so wie sie waren, zu Christus kommen durften. Gerecht werden durften, rein werden durften durch das Blut Jesu und in dem neuen, von Gott geschenkten Leben in Christus wandeln durften. Jeder Eigenruhm, jegliches Eigenlob waren ausgeschlossen. Wer sich rühmt, so sagt Paulus, 1. Korinther 1, der rühme sich des Herrn. Wir haben keinen anderen Ruhm als ihn selbst. Wollen wir ihm das auch sagen, Herr? Du bist unser Ruhm. Da ist nichts in uns, dessen wir uns rühmen könnten. Und was du uns an Befähigungen geschenkt hast, das ist Gnade, lauter Gnade. Unter der Gnade Jesu kannte Paulus niemanden mehr nach dem Fleisch. Ich hoffe, dass das jetzt deutlich geworden ist, was es heißt, jemanden zu kennen, einander zu kennen, Beziehungen zu haben nach dem Fleisch oder aber, wie Paulus sagt, eben nicht nach dem Fleisch. Die Frage ist, wie steht es da mit uns ganz persönlich? Wir haben uns ja, sofern wir schon einige Jahre unterwegs sind in dieser Welt, uns ein wenig kennenlernen dürfen. Und wenn der Geist Gottes Licht wirft auf uns, auf unser Herz, dann können wir manchmal nur erschrecken. Erschrecken vor uns selbst. Vor unserer fleischlichen Gesinnung. In so falschen Maßstäben, die wir setzen. Erschrecken vor unserem eigenen Ruhm. Vor dieser Ehrsucht, die so tief verwurzelt in uns steckt. Gott muss Licht darüber geben, sonst bleiben wir blind an diesen Stellen. Und es ist nicht so, dass das ein für alle Mal erledigt wäre, sondern bis zu unserem letzten Atemzug wird Gott uns überführen von unserem stolzen, eingebildeten Wesen. Wie steht das da mit uns? Sind wir immer noch der Meinung, wir hätten irgendjemandem innerhalb oder außerhalb der Gemeinde Jesu etwas voraus? Lloyd-Jones, der ja hier und da und hin und wieder zitiert wird, Lloyd-Jones erzählt, wie er einmal in der Kapelle eines Colleges an der Universität Oxford predigte. Da gab es nur schlaue Leute, ne? Er erinnerte sich, ich hatte ganz genauso gepredigt, wie ich überall. Überall auch gepredigt hätte. Als der Gottesdienst beendet war und bevor ich die Zeit hatte, von der Kanzel herabzusteigen, kam die Frau des Rektors eilend zu mir und sagte, wissen Sie, dies ist das Bemerkenswerteste, was ich je in dieser Kapelle erlebt habe. Ich fragte, was meinen Sie damit? Nun, sagte sie, wissen Sie, dass Sie buchstäblich der erste Mann sind, den ich je in dieser Kapelle gehört habe, der zu uns so gepredigt hat wie zu Sündern? Andere hatten sich, wie sie sagte, sehr viel Mühe gegeben, besonders gelehrte Predigten zu halten. Sie hatten ja auch lauter gelehrte Leute vor sich, ja? Haben sich viel Mühe gegeben, gelehrte Predigten zu halten. Wir haben diesen Abhandlungen zugehört. Sie nennt es Abhandlungen. Ne? Das ist ein Unterschied zwischen einem Vortrag und einer Predigt. Eine Abhandlung und einer Predigt. Ein entscheidender Unterschied. Ja? Sie nannte es Abhandlungen. Wir haben diesen Abhandlungen zugehört, so meinte sie. Und unsere Seelen sind trocken geblieben. Sie scheinen nicht zu verstehen, dass wir, obwohl wir in Oxford leben, dennoch Sünder sind. Ihr Lieben, lasst uns immer wieder daran denken und von Herzen darüber froh werden, was eine mir lieb gewordene alte Glaubensschwester, die wurde über 90 Jahre alt, zu sagen pflegte. Es ist alles Gnade. So ist es auch. Unter dem Kreuz von Golgatha sind wir alle gleich, alle auf den Nullpunkt zurückgesetzt. Und alles, was wir sind und haben, ist nun lauter Gnade und Barmherzigkeit. Gnade für Sünder. Lasst uns bei dieser göttlichen Weisheit und Kraft bleiben und unser hochmütiges, stolzes Wesen, das so gerne auf eigene Vorzüge vertraut und andere dementsprechend beurteilt, im Glauben als mit Christus gekreuzigt ansehen, so werden auch wir als Mitauferstandene hinfort niemanden mehr nach dem Fleisch kennen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus, wir wollen dir so von Herzen danken, dass du uns grundsätzlich erlöst hast am Kreuz auf Golgatha von diesem unseligen, Wesen, das wir so tief in uns tragen, dieses stolze, ungebrochene, eingebildete, hochmütige Wesen. Du hast es mit in deinen Tod hineingenommen. Nun dürfen wir in dir, in deinem Leben, Beziehungen zu anderen Menschen ganz anders sehen, als wir das von Natur aus tun. Niemanden mehr kennen nach dem Fleisch, sondern von dir her urteilen und dich über allem loben und preisen und uns von deiner Liebe, Herr Jesus, bestimmen lassen. Amen.